Als ich vor letzte Woche irgendwann die Fenster in meiner Wohnung geputzt habe, und zwar so richtig, ich habe nicht nur das Glas geputzt, sondern Rahmen außen und innen und die ganzen Fensterläden, wie man das halt macht, wenn man auszieht, habe ich dazu das Buch Esra gehört. Und ich habe beides nicht gewusst, dass es so lange dauern kann, Fenster zu putzen, und dass es so schnell gehen kann, das ganze Buch Esra zu hören. Es sind eigentlich nur 10 Kapitel. Und in diesem Buch Esra ist mir etwas ganz Besonderes aufgefallen. Esra redet immer wieder von der Hand seines Gottes. Und ich freue mich, darf ich heute ein paar Gedanken dazu mit euch teilen. Das Buch Esra ist geschrieben nach der Gefangenschaft vom Volk Israel in Babylon. Sie waren dort gefangen und durften dann zurückkehren, und der König hat ihnen sogar gesagt, sie sollen den Tempel wieder aufbauen. Und im Buch Esra geht es darum, dass ganz viele Priester und Leviten und Leute, die im Tempel gedient haben, zurück nach Jerusalem gehen. Die ersten Kapitel sind so Aufzählungen. Viele, viele Namen. Wer ist alles gegangen? Wer war sein Vater? War er wirklich berechtigt, nachher wieder am Tempel zu dienen? Es war ganz wichtig, die Abstammung, ob sie wirklich Leviten waren. Und das Buch Nehemia, das kommt dann gleich nach Esra, das Buch Nehemia beschreibt dann, wie sie die Mauer wieder aufgebaut haben. Und im Buch Esra geht es wirklich nur, grundsätzlich, nur um den Tempel. Und die Frage ist ja, wenn sie jetzt zurückkommen, warum waren sie eigentlich überhaupt weg? Und auch das sagt Esra in Esra 5, Vers 12, und das wollen wir gerade als erstes miteinander lesen. In Esra 5 ist der erste dieser Texte, da kommt noch nicht die Hand Gottes, sondern einfach, ja, es kommt eine Hand vor. Esra 5, Vers 12. Da aber unsere Väter den Gott des Himmels zum Zorn reizten, gab er sie in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, des Chaldäers. Der zerstörte dieses Haus und führte das Volk nach Babel fort. Kurze Zusammenfassung, warum das Volk Israel weg war und jetzt den Tempel wieder aufbauen muss. Warum? Gott hat sie in die Hand eines weltlichen Herrschers gegeben. Gott hat seine Hand weggenommen und sie waren unter der Hand eines menschlichen Königs, weil Gott es so zugelassen hat. Warum? Weil sie, in meiner Übersetzung in der Elberfelder Bibel steht, weil sie ihn zum Zorn reizten. Weil sie seine Gebote nicht gehalten haben. Weil sie seinen Bund nicht treu waren. Und so sind sie weggekommen in die Gefangenschaft. Und hier im Esra kommen sie wieder zurück. Wir gehen gleich zu einem nächsten Esra-Text. Es ist Esra 7, Vers 6. Und hier spricht dann Esra von der Hand Gottes. Esra 7, Vers 6. Dieser Esra, er wird in den Versen davor, also in den ersten paar Versen von Kapitel, wird er auch genau mit der Abstammung vorgestellt, wer er ist. Dieser Esra zog herauf von Babel. Und er war ein kundiger Schriftgelehrter im Gesetz des Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gewährte ihm, da die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war, all sein Begehren. Wow. Hier wird uns Esra vorgestellt. Er war ein Schriftgelehrter, er kannte das Gesetz des Herrn gut. Er zog von Babel zurück nach Jerusalem, das wissen wir über ihn. Und der König gab ihm alles, was er wollte. Warum? Weil die Hand des Herrn über ihm war. Spannend. Lesen wir hier weiter, gerade die nächsten drei Verse, 7-9. Und von den Söhnen Israel, von den Priestern, den Leviten, den Sängern, den Torhütern und den Tempeldienern gingen einige mit nach Jerusalem hinauf, im 7. Jahr des Königs Artasasta. Und er kam nach Jerusalem im 5. Monat. Das war im 7. Jahr des Königs. Denn am 1. des 1. Monats hatte er den Hinaufzug aus Babel festgesetzt. Und am 1. des 5. Monats kam er nach Jerusalem, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Es wird genau beschrieben, wann und warum ist er dann angekommen? Weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Wieder diese Redewendung. Und die Hand Gottes, die kommt in der Bibel immer wieder vor. Oder es wird gesagt, der Arm Gottes ist nicht zu kurz, uns zu helfen. Die Hand Gottes ist mit uns. Es gibt verschiedene Situationen in der Bibel und überall dort, wo Gottes Hand aber wirklich mit den Menschen ist, zeigt sie, wie Gottes Kraft mit ihnen ist, Gottes Macht, Gottes Führung und Schutz in diesem Fall. Oder vielleicht einfach zusammenfassend gesagt, Gottes Segen mit den Menschen ist. Und zwar so, dass es die anderen sehen. Der König hat das gemerkt und er hat ihm alles gegeben, was er wollte. Es war nicht menschlich, dass er es geschafft hat, sondern es war Gottes Führung, dass es geklappt hat. Und es beeindruckt die Menschen. Und andererseits, wenn Gottes Hand nicht mit den Menschen ist oder wenn Gott die Menschen in die Hand eines anderen gibt, dann gelingt nichts mehr. Sie werden besiegt. Und das lesen wir auch immer wieder, diese Wendung. Gott gab sie in die Hand der Amalekiter, der Philister. Und sie wurden besiegt. Sie hatten keine Chance, weil diese Kraft Gottes, dieses Wirken Gottes nicht mehr mit ihnen war, der Segen Gottes. Und wenn ich diese Verse so lese, dann wünsche ich mir das auch. Wünschen wir uns das nicht auch alle? Dass Gottes Hand über uns ist? Dass wir diesen Segen erleben und zwar so, dass es alle anderen auch merken? Dass Gottes gute Hand mit uns ist? Zum Glück gibt es Vers 10 in Esra 7. Dort sagt er, der sagt uns nämlich, warum oder ja, woher es kommt, warum Esra diese Hand Gottes über sich hat. Esra 7, Vers 10. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Wieder wird uns etwas über Esra verraten. Alles hier dreht sich um das Gesetz des Herrn. Er hat sein Herz darauf gerichtet. Er hat sich entschieden, dass das der Mittelpunkt seines Lebens ist. Er möchte es erforschen, das Gesetz des Herrn. Er will es tun, das Gesetz des Herrn. Und er will es lehren. Und deswegen, der Vers beginnt mit einem Denn, Esra, deswegen ist die Hand Gottes über ihm. Und es macht auch Sinn, wenn wir zurückdenken an Kapitel 5, Vers 12, wo wir gelesen haben, sie haben Gott nicht geehrt. Sie haben Gott erzürnt und deswegen hat er sie in die Hand eines anderen gegeben. Aber hier ist die Hand Gottes über ihm, weil er Gott ehrt, weil er seine Gebote tut und lehrt. Kommen gleich zurück auf Esra. Etwas, was mich sehr fasziniert an der Bibel ist, wie sie durchzogen ist von Themen, die alle total verschieden sind und trotzdem eines aussagen. Irgendwie, man kann die Bibel von Seiten der Hochzeit lesen. Und es gibt so viele Hochzeiten und immer wieder geht es eigentlich nur darum, das Thema von die Gemeinde ist die Braut, Gott ist der Bräutigam, Gott möchte uns mit sich versöhnen. Es geht um die Erlösung. Oder man kann die Bibel lesen in Worten vom Heiligtum. Und das Heiligtum ist nur da, uns zu zeigen, den Erlösungsplan. Oder wir können die Bibel lesen und wir schauen auf den Bund. Und der Bund erklärt uns, nichts anderes als den Erlösungsplan. Oder wir können sie in Worten von Kleider lesen. Wenn man auf die Kleider achtet in der Bibel, was alles mit Kleider ausgedrückt wird, und am Schluss, es geht nur um die Erlösung. Oder Brot. Wenn man mal das Brot studiert, ich habe das letztens in Matthäus gemacht, es ist so spannend. Es fängt an beim Volk Israel, es geht bis ans Ende und das Brot zeigt uns am Schluss den Erlösungsplan. Und die Bibel ist so durchzogen von diesen Themen und eines von diesen Themen ist auch der Gehorsam. Und der Gehorsam ist ein Wort und wenn man das sagt, dann ist es nicht jedem wohl dabei. Ja, ist jetzt nicht das Lieblingsthema. Vielleicht sogar ein bisschen negativ konnotiert. Gehorsam. Und trotzdem kann auch der ganze Erlösungsplan in diesem Gehorsam erklärt werden. Wir fangen an bei Adam und Eva und das Problem war, sie waren nicht gehorsam. Gott hat ihnen ein Gebot gegeben und sie waren nicht gehorsam. Und deswegen ist die Sünde in die Welt gekommen und die Sünde ist nichts anderes als ungehorsam gegen Gott. Und nur weil dieser zweite Adam, weil Jesus gekommen war und gehorsam war bis zum Tod, haben wir die Möglichkeit, gerettet zu werden. Und wer wird am Ende gerettet? Die Gehorsamen. Offenbarung 12, Vers 17 redet von den Übrigen, die Gemeinde Gottes. Und wer ist es? Die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesus haben. Die Gehorsamen. Und versteht mich jetzt nicht falsch, ich möchte nicht von sündlosem Leben reden, ich möchte auch nicht darüber reden, dass wir perfekt sein müssen, um gerettet zu werden. Das ist hier gar nicht das Thema, es geht mir wirklich nicht darum. Es geht mir nicht um die Erlösungsfrage. Und ich glaube, darum geht es auch nicht beim Gehorsam. Aber die Bibel spricht so oft von Gehorsam und vom Gebote Gottes halten, dass es wichtig sein muss. Es beginnt schon früh. Wir haben vorher von Adam und Eva gehabt. Ich möchte aber mit euch einen Text im 5. Mose aufschlagen. 5. Mose 26, Vers 19 bis 20. Es ist dort der Bund von Gott mit dem Volk Israel. 5. Mose 26, Vers 16 bis 19. Am heutigen Tag befiehlt dir der Herr, dein Gott, diese Ordnungen und Rechtsbestimmungen zu tun. So bewahre und tue sie mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Du hast heute den Herrn sagen lassen, dass er dein Gott sein will und dass du auf seinen Wegen gehen und seinen Ordnungen und seinen Geboten und seinen Rechtsbestimmungen bewahren und seiner Stimme gehorchen willst. Und der Herr hat dich heute sagen lassen, dass du ihn zum Volk seines Eigentums sein willst, wie er zu dir geredet hat und dass du alle seine Gebote bewahren willst. Und dass er dich als Höchste über alle Nationen stellen will, die er gemacht hat. Zum Ruhm und zum Namen und zum Schmuck. Und dass du dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk sein willst, wie er geredet hat. Die Gebote, die Rechtsbestimmungen, die Ordnungen stehen im Zentrum dieses Bundes. Und zwar seine. Gottes. Und das Wort tun, bewahren, gehorchen, kommt immer wieder vor hier. Und es geht auch hier, es geht nicht darum, ob sie gerettet werden oder nicht. Das ist, wie gesagt, das ist nicht die Frage, über die wir nachdenken. Sondern, warum sagt er, sollen sie es tun? Im Vers 19 steht, und dass er dich als Höchste über alle Nationen stellen will. Er möchte, dass es seinem Volk gut geht. Und zum Ruhm, zum Namen und zum Schmuck. Das heißt, wenn wir Gottes Gebote bewahren, tun dann ehren wir damit Gott. Wir sind wie ein Schmuck für ihn. Es ist sein Ruhm, sein Name wird verherrlicht dadurch. Es ist aber nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen Testament. In Matthäus 5, Vers 19 steht ziemlich das Gleiche. Naja, etwas Ähnliches. Matthäus 5, Vers 19 ist in der Bergpredigt und Jesus redet über das Gesetz. Er sagt dort viel über das Gesetz, auch was eigentlich noch, wie es noch eine viel tiefere Bedeutung hat, das Gesetz. Und in den Versen 17 bis 20 redet er ja über die Gültigkeit des Gesetzes. Und Vers 19 sagt, wer nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Himmelreich. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Wieder tun und lehren, das, was Esra schon getan hat. Das, was das Volk Israel hätte tun sollen. Tun, bewahren, gehorchen. Esra, tun, suchen, lehren. Die Jünger, die Gemeinde, tun, lehren. Tust du die Gebote? Die Frage ist vielleicht jetzt noch, welche Gebote? Und da könnte man sicher schon viele Predigten darüber reden, welche Gebote jetzt. Und das möchte ich nicht tun, aber ich habe letztens in der Andacht die 10 Gebote gelesen. Und zwar immer mit dem Gedanken, was sagt mir ein Gebot über den Charakter von Gott? Das ist wirklich spannend. Wie Gott sich ausdrückt, in Geboten seinen Charakter uns auch zeigt. Und ich habe mir dann auch immer überlegt, was bedeutet das für, wenn Gott in mir wohnt? Wie verhalte ich mich dann? Und ich habe das dann abgeschlossen mit den 10 Geboten. Ich bin jetzt dabei, in Galater 5 die Frucht des Geistes und, zu studieren. Und da schreibt er ja zuerst von den, was wir nicht mehr tun, Paulus, und dann was wir tun. Wenn wir uns da überlegen, was uns das über Gott sagt, es ist sein Charakter, den er uns zeigt und sein Charakter, den er in uns zeigen möchte. Jesus selber wurde gefragt, was das größte Gebot ist. Und er hat gesagt, und das wissen wir alle, wir sollen Gott lieben, von ganzem Herzen und ganzer Seele. Der gleiche Ausdruck, wie wir im 5. Mose hatten, 26, tut es mit ganzer Seele, ganzer Herzen. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn man so die Gebote sieht, dann liest und studiert, dann ist das ja 1:1 das Gleiche. Die 10 Gebote zum Beispiel sind nur ein Ausdruck dieses Gesetzes. Und das sagt ja Jesus auch, dass daran hängt das Gebot, die Propheten und das Gesetz, an dem Großen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und was es genau für uns bedeutet, ich glaube, das wissen wir selber. Wenn wir uns fragen, ob wir die Gebote tun, wie sich diese Liebe zu unserem Nächsten und zu unserem Gott ausdrückt oder wo vielleicht auch nicht. Wenn wir uns fragen, und ich frage mich selber, tue ich die Gebote? Kann ich sagen, nein, ich will auch nicht, dann ist die Sache gegessen. Ja, dafür ist meine Predigt nicht. Können sagen, nein, ich schaffe es sowieso nicht. Oder ja, außer vielleicht merke ich es nicht oder manchmal nicht, aber ja, eigentlich schon. Nur bei den anderen sehe ich manchmal, dass sie es nicht wirklich halten. Oder ja, ich tue sie immer. Irgendwie ist es unbefriedigend, wenn ja oder nein kann ich für mich nicht sagen. Aber wenn wir hier in der Mitte sind und sagen, nein, ich schaffe es nicht wirklich, oder ja schon, aber doch nicht so ganz. Es ist doch unbefriedigend, dieses Gefühl. So, ja und jetzt? Nicht darum, weil ich Angst habe, dass ich nicht gerettet werde, sondern weil es die Antwort auf so viele Fragen ist. Und lass mich das erklären. In der zweiten Klasse und in der dritten Klasse habe ich ein Deutschbuch und zu jedem Kapitel gibt es immer so eine Seite im Übungsheft und da geht es darum, Fragen zu finden. Es gibt immer eine Antwort und die Kinder müssen Fragen dazu finden. Das hilft bei der Satzstrukturerkennung und Grammatik lernen wir dabei. Fragewörter, in der dritten Klasse sind es meistens dann 5 Wörter und sie haben einen Satz, zum Beispiel hier heißt es, Zilla und Pfiff möchten eine Reise machen. Genau, und dann müssen die Kinder überlegen, ja, was kann ich jetzt da für eine Frage dazu stellen zu dieser Antwort? Es gibt viele Möglichkeiten. Zu einer Antwort gibt es viele Fragen. Zum Beispiel, wer möchte eine Reise machen? Was möchten Zilla und Pfiff machen? Wo kann man in diesem Fall nicht brauchen? Und so ist es auch in der Bibel mit vielen Fragen. Zum Beispiel gibt es die Fragen, wie werde ich gerettet? Wie wachse ich im Glauben? Wie überwinde ich Sünden? Wie setze ich Jesus an die erste Stelle meines Lebens? Und noch viele Fragen mehr und überall ist die gleiche Antwort. Ich brauche eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und auch fast in jeder Lektion kommen wir auf diese gleiche Antwort. So oft reden wir und diskutieren über ein Thema und dann kommen wir wieder an den Punkt und sagen, ja, wir müssen eine Beziehung zu Gott haben. Sind wir heute nicht wieder auf die gleiche Antwort bekommen? Und irgendwo, wo wir sagen, wir müssen Gott fragen, wir müssen mit ihm in Beziehung sein, damit er uns sagen kann, was richtig ist. Und mit dieser Antwort, das ist auch so eine Antwort. Ich muss das ausleben, was ich weiß. Für wie viele Fragen ist das die Antwort? Im Glauben. Wie können wir ein Zeugnis sein für unsere Mitmenschen? Wie sind wir eine funktionierende, gute Gemeinde? Wie werde ich gerettet? Ich muss das ausleben, was ich weiß. Und diese zwei Antworten sind auch ganz nah verknüpft. Die Beziehung zu Jesus und dieses das Leben, was ich weiß. Sie sind ganz nah und eng aneinander verwoben. Und die Antwort für so viele Fragen, und könnte man diese Antwort nicht auch sagen, ich muss das Gesetz tun? Wenn das Gesetz heißt, Gott lieben von ganzem Herzen und meinen Nächsten wie mich selbst. Und wenn ich das weiß. Tust du das Gesetz? Nein, ich nicht. Aber ich möchte es, weil ich weiß, dass es das Beste für mich ist und weil es Gott ehrt. Und das kann ich nur sagen, weil ich 100% davon überzeugt bin, dass Gott nur das Allerbeste für mich möchte. Das Allerbeste. Aber wie? Und wir sind alle auf diesem Weg und wir sagen, ja, wir möchten das Gesetz tun. Wir sehen, es ist gut für uns. Aber eben, wir tun es so oft nicht. Und da möchte ich einfach praktisch sein und sagen, ja, es ist, wir müssen tun, was wir wissen und wir müssen eine Beziehung zu Gott, Jesus haben, aber was kann uns praktisch dabei helfen? Weil so oft, wenn wir dann an diesem Punkt ankommen in der Lektion oder in der Predigt, sagen wir, ja, das war's dann. Und ab und zu überlegen wir uns aber auch gemeinsam, was hilft uns dabei? Und ich möchte ein paar Dinge teilen, die mir dabei helfen, auf diesem Weg das Gesetz zu tun. Wenn ich über das Gesetz nachdenke, und da kann ich mit Paulus sagen, der sagt, ich denke Tag und Nacht über das Gesetz nach. Nicht, dass ich Tag und Nacht über das Gesetz nachdenke, ganz und gar nicht, überhaupt nicht. Aber es hilft mir, wenn ich über das Gesetz nachdenke. Oder über die Prinzipien, die Gott mir gegeben hat. Über seinen Charakter. Das ist ja, das Gesetz, das ist ja auch das Gesetz. Wenn ich Bibelverse auswendig lerne, das hilft mir dabei, weil es in meinem Kopf präsent ist. Oder? Wenn ich Zeit mit Gott im Gebet verbringe, dann sehe ich, was meint er eigentlich mit seinem Gesetz? Und ich glaube, das tut ihr auch alle. Oder wenn ich eben mein Herz darauf richte, wenn ich mich entscheide, Zeit mit Gott, aber auch mit anderen zu verbringen, die genauso ausgerichtet sind wie ich. Und der letzte Punkt auf meiner Liste, sie wäre noch viel länger und ich glaube, ihr habt alle auch noch gute Ideen. Ich würde gerne, wenn ihr nach der Predigt zu mir kommt und sagt, das hilft mir auch oder das hilft mir auch, gerne. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch Dinge mit mir teilt, die euch helfen, das Gesetz zu tun. Wenn andere Menschen mich daran erinnern. Und dafür haben wir die Gemeinde, nicht? Wir brauchen Hilfe dabei, weil manchmal sehen wir wirklich nicht, ob wir das Gesetz überhaupt tun oder nicht. So wie der reiche Jüngling, der ist zu Jesus gekommen und hat gefragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Jesus hat gesagt, tu das Gesetz. Er hat ein paar Gebote aufgezählt und der reiche Jüngling hat gesagt, ja, das tue ich alles. Und dann hat er gesagt, folge mir nach. Und das hat er nicht geschafft. Oder wir wissen nicht, ja, er hat es nicht geschafft. Und ich möchte nicht, dass es uns auch so geht, weil ich würde das Allertraurigste finden, wenn es mir genauso geht. Wenn ich sage, ich habe versucht, so zu leben, nach dem, was ich weiß und nach dem, was du willst, lieber Gott. Aber ich bin dir nicht nachgefolgt. Und wir brauchen einander, wir brauchen die Gemeinde. Und Paulus sagt das auch ganz oft, dass wir einander brauchen, um uns einander überhaupt zu ermahnen. Und ich finde die Einander-Texte von Paulus sehr spannend. Das sind für mich auch wie Gebote. Weil es sagt, wie wir einander lieben können, ganz praktisch. Einer von dieser einander ermahnen Texte ist in Römer 15, Vers 14. Dort steht, ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, auch einander zu ermahnen. Wir brauchen die Ermahnung des anderen, um uns vielleicht darauf hinzuweisen, wo wir das Gesetz nicht tun. Und es steht schon, es erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig. Es braucht etwas, das man sich ermahnen kann. Oder Matthäus 7, Vers 5. Und man denkt immer, ja, es ist ein Text, der sagt, man soll sich nicht sagen, was der andere falsch macht. Dort steht, Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Das heißt nicht, dass wir nicht den Splitter aus des Bruders Auge ziehen sollen, sondern dass wir bei uns anfangen sollen. Oder Matthäus 18, Vers 15 bis 20. Und das ist ein Text, ich hatte lange sehr Mühe mit diesem Text, weil ich finde ihn eigentlich, ich fand ihn lange schrecklich. Mittlerweile finde ich ihn sehr hilfreich, auch wenn ich noch vieles nicht verstehe, was in diesem Text geschrieben steht. Und trotzdem redet Jesus dort über die Ermahnung. Matthäus 18, Vers 15 bis 20. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zwei oder dreier Mund jede Sache bestätigt wird. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Dieser Vers 18 hat so eine Kraft. Was wir auf der Erde binden, wird gebunden. Was wird auf der Erde gebunden? Wird im Himmel gebunden. Was wir auf der Erde lösen, wird im Himmel gelöst. Ich kann die Tragweite von diesem Vers nicht verstehen. Oder genau, was Gott sagen möchte. Aber es ist klar, dass wir einen enormen Einfluss haben. Und wenn er es in diesem Kontext schreibt, mit dem Ermahnen, es hat viel Kraft. Und ich glaube, es geht nicht vornehmlich darum in diesem Vers, dass es darum geht, jemanden aus der Gemeinde auszuschließen oder nicht, jemanden zu schauen, passt er dazu oder nicht, sondern es geht darum, dass wir sehen, dass jemand sündigt. Und wir haben die Kraft, ihm zu helfen. Mit dieser Sündenkrankheit. Aber wie Paulus auch sagt, wir müssen fähig sein. Weil es kann wehtun. Es tut eigentlich immer weh. Wenn man merkt, dass man etwas falsch tut. Und vor allem, wenn es ein anderer merkt. Wenn jemand kommt und sagt, das ist falsch. Das tut weh. Nur schon so ganz kleine Dinge. Vor einer Woche, war ich am Freitagnachmittag am Vorbereiten in meinem Schulzimmer und ich war müde von der Woche, ich wollte nach Hause, ich wollte fertig packen zu Hause, ich musste noch schnell fertig machen und dann ist die Putzfrau gekommen und hat gesagt, ja, also, weißt du, ich wollte, dass du die perfekte Lehrerin bist für deine Kinder, aber so wie du dich anziehst, und ich habe schon überlegt, okay, ich weiß schon, dass man sich gut anziehen soll als Lehrerin und man sollte einen guten Eindruck machen, aber warum kommt sie jetzt so? War mir überhaupt nicht klar. Und dann ist sie gekommen, hat meine Schuhe angeschaut und gesagt, ja, schau, deine Finken, sie sind so kaputt. Und ich habe gewusst, dass meine Finken kaputt sind und irgendwo auf meiner mentalen Einkaufsliste stand auch Finken. Aber nicht so oberst, definitiv nicht. Und sie hat mir dann des Langen und Breiten erklärt, wie wichtig, dass sie es findet, dass ich jetzt möglichst sofort neue Finken habe. Und irgendwie zuerst, es hat nicht gut getan, wie sie das so gesagt hat. Und ich habe mir dann überlegt, Simea, sag einfach Danke. Danke für den Hinweis. Wenn ihr das wichtig ist, wie bin ich froh, hat sie mir das gesagt. Hätte sie es nicht mehr mit mir gesagt. Und sie hat mir dann auch gesagt, dass sie sich das schon wochenlang überlegt hat. Und wenn sie mir das nicht gesagt hätte, hätte ich das nicht gewusst und ich hätte heute noch keine neuen Finken. Ich habe dann natürlich am gleichen Tag noch neue Finken gekauft, weil es ist nicht schwierig, neue Finken zu kaufen. Und ich habe jetzt tolle neue Finken. Und es ist schön für mich und für meine Schüler, weiß ich nicht, hoffe ich. Aber dieses kleine Ereignis hat mir wieder gezeigt, wie manchmal wir einfach nicht merken, wenn wir etwas machen, was vielleicht falsch ist. Und das ist ja nur so ein kleines Beispiel. Und schon da habe ich mich zuerst gefühlt und habe gedacht, was will sie mir sagen, dass ich eine schlechte Lehrerin bin, weil ich keine neuen Finken habe. Und trotzdem, ich bin so froh, hat sie es mir gesagt. Und wie viel wichtiger ist es, wenn es um wirklich Probleme geht? Wenn es um Sünde geht, die ich vielleicht immer mit mir herumtrage und andere das sehen und es mir nicht sagen. Ist es nicht viel schlimmer, wenn wir den anderen nicht mit den kaputten Finken, sondern mit der Sünde herumlaufen lassen? obwohl wir es sehen. Und ja, ich weiß, es kommt darauf an, wie jemand es sagt. Und ich habe auch meine Arbeiten an der PH darüber geschrieben, wie man gutes Feedback gibt. Und das hat seine Berechtigung. Und am Ende kommt es darauf an, wie wir zum anderen stehen. Wie sehr liebe ich den anderen? Vielleicht, dass ich es ihm wirklich sage. Ellen White schreibt, dass wenn wir jemanden so sehr lieben, dass wir sogar für ihn sterben würden, so wie Jesus das getan hat, dass wir ihm dann etwas sagen können. Und ich fühle mich auch nicht immer bereit, jemandem etwas zu sagen, gar nicht. Und ich bin der Letzte, der gerne hingeht und jemandem etwas sagt, was nicht in Ordnung ist. Aber eigentlich haben wir die Verpflichtung dazu. Und umgekehrt, wenn ich an der Stelle bin und jemand kommt zu mir und sagt, kann ich dann einfach sagen, ja, danke? Ob ich es dann umsetze oder nicht, ist immer noch meine Entscheidung. Und ich hätte mich auch entscheiden können, dass ich noch keine Finken kaufe. Aber kann ich ja, danke sagen, wenn jemand kommt und mich auf eine Sünde hinweist? Wir brauchen einander als Gemeinde, damit wir wachsen können. Damit wir die Gebote halten, damit wir Gott ehren. Amy Carmichael ist eine Missionarin, die ich sehr bewundere. Ich bewundere viele Missionare und ich habe viele Missionare als Vorbilder. Und Amy Carmichael ist eine. Sie ist in Irland geboren, lebte dann viele Jahre in Indien als Missionarin und sie hat eine ganze Sammlung von If-Sätzen geschrieben, also Wenn-Sätzen. Sie fangen immer an mit Wenn und hören auf, dann weiß ich nichts von der Liebe Gottes am Kreuz. Und zum Teil sind sie sehr, es gibt dann viel zu tun, wenn man die gelesen hat, die Sätze. Und ich lese ihn zuerst auf Englisch vor, sie hat geschrieben, If I fear to hold another to the highest goal, because it is so much easier to avoid doing so, then I know nothing of Calvary love. Das muss man sich mal überlegen. Ich habe ihn versucht zu übersetzen auf Deutsch. Wenn ich mich fürchte, jemandem das höchste Ziel vorzuhalten, weil es so viel einfacher ist, es nicht zu tun, dann weiß ich nichts von der Liebe Christi auf Golgatha. Kommen wir zurück zu Esra. In Esra 7, Vers 10 haben wir gelesen, wie er die Gebote hält und Gottes Hand über ihm ist. Esra 7, Vers 9 und 10. Er kam nach Jerusalem, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Und dann geht es aber weiter. In Esra 7, Vers 28 bekommt Esra wieder Mut. Er war entmutigt. Und es war auch schwierig dort mit dem Tempelaufbau. Sie hatten sehr viel Widerstand. Und in Esra 7, Vers 28 steht, Ich fasste Mut, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war. Und ich versammelte einige von den Familienoberhäuptern aus Israel, dass sie mit mir hinaufzogen. Die Hand Gottes hat ihm Mut gegeben, weil Gottes Hand über ihm war. Dann im Kapitel 8, Vers 22. Oder 8, Vers 18 zuerst. 8, Vers 18 steht, da ließen sie, weil die gute Hand unseres Gottes über uns war, einen einsichtsvollen Mann zu uns kommen. 8, Vers 22. Denn ich habe mich geschämt vom König Soldaten und Pferde zu unserer Unterstützung gegen die Feinde auf dem Weg zu erbitten. Wir hatten nämlich zum König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Guten über allen, die ihn suchen. Aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Spannend, oder? Sie haben sich geschämt, vom König Hilfe zu bitten, weil sie gesagt haben, ja, Gott beschützt uns. Gott beschützt uns. Wir haben ein bisschen in der Lektion darüber geredet, wie das ist, wenn Gott uns beschützt oder ob wir uns selber schützen müssen. Und Ezra hat gesagt, Gottes Hand ist mit uns. Und das wird sichtbar. Er wird uns schützen. Und er hat es getan und er wurde beschützt. Und Ezra, noch bei diesem Vers, er schreibt nicht, hier heißt es nicht, weil er die Gebote hält, sondern die Hand unseres Gebotes ist zum Guten über allen, die ihn suchen. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir alle Gebote halten müssen, jetzt sofort, sondern müssen sie suchen. Und das hat er ja getan, er hat die Gebote gesucht. Was er gewusst hat, das hat er getan. Und er hat es gelehrt. Und der letzte Vers, den ich mit euch lesen möchte, ist Ezra 8, Vers 31. Und wir brachen vom Fluss Ahava am 12. des ersten Monats auf, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns und rettete uns vor der Hand des Feindes und der Schar in dem Hinterhalt am Weg. Gottes Hand schützt und rettet. Und das wünsche ich uns allen. Dass wir Gott suchen, dass wir mit ihm in Verbindung sind, dass wir das tun, was wir wissen und dass wir deswegen Gottes Schutz, Gottes Segen, Gottes Kraft, Gottes Hand über uns haben und das sichtbar wird für alle Menschen. Zu Gottes Ehre und zu seinem Schmuck. Amen.
Du bist in Gott geborgen, bei Tag und in der Nacht. Er kennt auch deine Sorgen und was dich mutlos macht. Verheißt mir.
traurig ist und hoffnungslos verzagt, damit er Gottes Liebe spürt, den neuen Anfang wagt. Nichts kann dich reißen aus Gottes gute Hand. Er wird dich ganz sicher in das verheißene Land. Und was du dazu tun kannst, ist Glauben und Vertrauen. Gottes Hände halten, auf Jesus Christus schauen.
Gott, deine Hand ist so groß, so stark. Danke, dass du alles in deiner Hand hast. Und dass du nichts weggehst aus deiner Hand, wo sich nicht selber entscheidet, wegzugehen. Wo sich nicht selber entscheidet, deine Gebote nicht zu tun. Herr, danke, dass wir deine Gebote kennen und dass du uns dich selber offenbart hast, wie du bist in deinen Geboten. Herr, und bitte offenbar du das auch in uns. Du hast gesagt, du möchtest in uns wohnen und durch uns leben. Schenk, dass man sieht, dass deine Hand mit uns ist, sodass andere Menschen die verherrlichen und die ehren. Herr, und wenn es Sachen gibt, wo wir falsch sind, so zeig du es uns. Und helf, dass wir als Gemeinde einander können helfen, dir näher zu wachsen. Und das zu tun, was du uns sagst, damit wir unter deiner Hand stehen. Großer Gott, danke für dein Wort. Und danke, dass du uns auch weiterhilfst, mehr und mehr das zu verstehen. Und dich mehr und mehr zu erkennen. Danke für den Sabbat, wo wir auch Zeit haben miteinander, wo wir Gemeinschaft mit dir und miteinander haben können. Und auch wenn wir heute am Nachmittag Outreach haben, bitte segne du die Zeit. Danke, dass du mit jedem Einzelnen gehst, der da war, dass du seinen Weg lenkst und seine Gedanken führst und dass du uns begleitest mit deiner Hand. Amen.